Ja, Mareike hat ja die Predigt schon angekündigt und das Thema dieser Predigt begeistert beten. Und das ist kein Druckfehler, dass da ein Fragezeichen und ein Ausrufungszeichen hinterstehen. Das ist bewusst von mir so gemacht, weil ich gerne wissen würde, wie ihr diese Aussage lest. Ob ihr das mit dem Fragezeichen lest, begeistert beten, oder mit einem Ausrufungszeichen, begeistert beten. Ich weiß nicht, wie du das so für dich liest, wie du da drauf bist. Vielleicht erpicht bist du darauf zu beten. Vielleicht möchtest du das so richtig gerne. Vielleicht ist es aber auch so, dass du eher diese Frage hast. Begeistert beten? Dass das so ein Widerspruch in sich ist. Wenn ich so in unsere Gemeinde hineinschaue, bei manchen Gebetsveranstaltungen, da habe ich manchmal den Eindruck, dass es eher so das Letzte, dieses begeistert beten. Wenn ich die Beteiligung sehe bei dem Gebetskreis für Missionen in der Woche oder vor dem Gottesdienst oder auch für MyWay, dann ist da manchmal so das Fragezeichen bei mir. Aber ich kenne auch das andere, dass es begeistertes Beten in der Gemeinde gibt. Ich denke da an manchen Hauskreis, wo wir miteinander beten, füreinander beten, erwarten, dass Gott etwas tut. Ich denke an Gebete im Bereich der Seelsorge. Oder eben auch, dass zurzeit überall mal wieder Gebetskonferenzen stattfinden, dass die Gebetshausbewegung sehr aktiv ist zurzeit in Deutschland. Und ich denke an besondere Erfahrungen mit dem Gebet, wie eben besondere Lobpreiszeiten, wie Segnungen oder auch das hörende Gebet. All das zeigt mir, es ist also so, dass Begeisterung und Gebet sich nicht ausschließen müssen. Und trotzdem möchte ich heute Morgen einmal die Frage stellen, was hilft uns, Begeisterung fürs Gebet zu gewinnen? Ganz klar, die beste Motivation für begeistertes Gebet ist, wenn wir Gebetserhörungen erleben. Wenn wir erleben, wie Gott auf unser Gebet reagiert. Wenn wir erleben, wie er eingreift, wie er aufhilft, wie er tröstet, wie er stärkt, wie er heilt, zurechthilft und vergibt. Und die Chance, das zu erleben, dass er das tut, die steigt, je konkreter wir beten. Indem wir Gott ganz klar sagen, was wir von ihm erwarten, was wir von ihm erbitten, welches Ziel wir erreichen möchten, indem wir ihm sagen, dass wir uns mit dem Status quo unseres Gebetslebens und Glaubenslebens, mit dem Status quo unseres Christseins und unserer Gemeinde und dieser Welt nicht abfinden wollen. Und das wiederum hat mit unserer ganz konkreten Beziehung zu Gott zu tun. Was traue ich ihm eigentlich zu? Wie gut kenne ich ihn schon? Und wie stark öffne ich mich für ihn? Und da ist dann auch die Brücke zu unserem Jahresthema Herzenssuche. Denn Herzenssuche und begeistertes Beten haben viel miteinander zu tun. Beides hängt eng zusammen. Denn wer viel mit Gott spricht, der erfährt, was ihm wichtig ist. Der spürt sozusagen Gottes Herzschlag und merkt, dass Gottes Herz auf der Suche nach den Herzen seiner Menschen ist. Durch Gebet nähern wir uns seinem Pulsschlag an. Das ist auch im Predigttext zu spüren, den ich uns jetzt gleich lesen werde. Es ist ein Abschnitt aus dem Brief des Gemeindegründers Paulus an die Christen in der Stadt Ephesus. In Kapitel 3, Vers 14 bis 21 sind da einige Impulse zu entdecken, die Paulus für ein begeistertes Gebetsleben gibt. Ich lese uns diesen Text nach der Guten Nachricht Bibel. Deshalb kniee ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seine Liebe verwurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, und die alle Erkenntnis übersteigt, so werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Amen. Mein erster Eindruck war, als ich das gelesen hatte, da ist einer völlig begeistert über das, was er mit dem Gebet erlebt hat. Sein Gebetsleben, das sprudelt irgendwie aus jedem Knopfloch bei ihm. Paulus scheint gar nicht zu bremsen zu sein, wenn es ums Beten geht. Keine Spur irgendwie von verstaubten, langweiligen, drögen oder unrelevanten christlichen Pflichtprogrammen. Ganz im Gegenteil, da sprudelt echtes Gebet aus ihm heraus. Und ich wünsche mir, hey, Paulus, steck mich doch ein bisschen mit dieser Begeisterung an. Lass mich ein bisschen von dem bekommen. Das möchte ich auch. Begeistert beten. Bei ihm lerne ich, begeistertes Beten entsteht durch Begeisterung über den himmlischen Vater. Paulus war so fasziniert von Gott, dass er vor Gott auf die Knie ging. Nicht aus Angst vor Gott. Nicht aus Unterwürfigkeit oder aus Kadavergehorsam. Nicht um vor Gott zu kriechen oder um Eindruck zu schinden. Nein, aus Ehrfurcht. Kennt ihr so ehrfurchtsvolle Momente? Zum Beispiel, wenn ihr einen Berg erklommen habt und das Panorama seht. Wow, da kann man nur staunen. Und Paulus kann nur staunen, wenn er an Gott denkt. Er kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Und dann sinkt er voll Bewunderung vor Gott auf seine Knie. Warum? Weil er es so unbegreiflich fand, dass der Gott, der alles geschaffen hat, was existiert, alles hier auf der Erde, alles im All, alles in der unsichtbaren Welt, dass dieser allmächtige Gott nicht ein unpersönlicher Schöpfer ist, der seine Kreatur nur geschaffen hat, sondern sich ihnen als Vater zeigt, zu verstehen gibt und jeden Einzelnen mit seinem Namen kennt. Das heißt doch, Gott kennt auch dich und mich mit Namen. Gott kennt uns mit Namen. Gott hat dich gewollt und gemacht. Gott liebt dich. Gott will sich auch dir als guter Vater zu erkennen geben. Ist das nicht faszinierend, dass Gott jeden Einzelnen von uns im Blick hat, bei all den Milliarden Menschen, die schon gelebt haben und noch leben werden und die zurzeit leben? Allein jetzt leben rund 8,3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Ist das nicht faszinierend, dass Gott uns nicht nur geschaffen hat, sondern dass er sich auch für das Leben jedes Einzelnen von uns interessiert und uns mit Namen kennt? Und damit noch nicht genug. Paulus war davon überzeugt, dass Gott uns aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenken will. Paulus war davon überzeugt und bat Gott darum, das den Christen in Ephesus auch zu schenken. Ich habe mich gefragt, was ist denn das eigentlich, die Herrlichkeit Gottes? Was schenkt er denn dann da aus seinem Reichtum? Ich glaube, dass die Herrlichkeit Gottes am besten beschrieben wird mit diesem Lichtkranz, den Gott umgibt. Diese kraftvolle, majestätische Helligkeit, die von Gott ausgeht und ihn umhüllt. Davon gibt es so einige Beschreibungen im ersten Teil der Bibel, aber auch im zweiten Teil. Ein Ausdruck dafür, wie rein Gott ist, wie unverfälscht und klar. Dafür, dass absolut nichts Dunkles, Unwahres oder Gemeines oder Böses in ihm ist. Gottes Herrlichkeit ist der Lichtglanz des Lebens, ungetrübte Gemeinschaft und der Lichtglanz der Ewigkeit. Und jetzt sagt Paulus, damit will Gott jeden Einzelnen von uns beschenken. Gott will, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass sein Wesen immer mehr Raum in uns gewinnen kann, dass wir im Glauben wachsen, reifen und vorankommen. Gott will uns voranbringen in unserem Glauben. Und Paulus schaut auf die Möglichkeiten Gottes statt auf unser Unvermögen. Ich habe so gedacht, vielleicht fehlt uns manchmal die Begeisterung fürs Beten, weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, als auf das zu gucken, was Gott uns schenken möchte, was er für uns bereithält. Haben wir nicht so einen großartigen, wunderbaren himmlischen Vater? Sich das bewusst zu machen, ist so eine erste Initialzündung für begeistertes Beten. Mir ging das vor ungefähr einem halben Jahr so, dass ich neu diese Begeisterung für Gott, den Vater, empfunden habe, als ich auf einer Fastenfreizeit war. Und da hatte ich so ein inneres Bild davon, wie Gott der Vater ist. Und dadurch ist dieses Bild entstanden. Und dazu ein paar Gedanken. Gebet ist zu hören, was er sagt. Gebet ist aufzusehen in sein Angesicht. Gebet ist, zu ihm zu reden, wie es mir ums Herz ist. Gebet ist, ihm zu vertrauen, dass er mir den Weg zeigt. Gebet ist, Hand in Hand mit ihm unterwegs zu sein. Gebet ist, zu spüren, dass er da ist. Gebet ist, ihn festzuhalten und festgehalten zu werden. Gebet ist, aufzutanken in seiner Nähe. Gebet ist, zu empfangen, was ihm wichtig ist. Gebet ist, wahrzunehmen, wie sein Puls schlägt. Und Gebet ist, zu erleben, wir gehören zusammen für immer. Hier bin ich, Herr, rede du, dein Kind hört. Begeistertes Beten beginnt mit der Begeisterung über den himmlischen Vater. Und das nächste, was ich bei Paulus lerne, ist, begeistertes Beten entsteht durch Begeisterung über den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie du über den Heiligen Geist denkst, was er für dich ist, wer oder was er für dich ist. Für Paulus war er offensichtlich die Kraftquelle Gottes schlechthin. So erlebte er den Geist Gottes und deshalb bat er Gott, die Gemeinde in Ephesus das Gleiche erfahren zu lassen. Dass sie den Geist Gottes als einen Beistand erlebten, der ihnen Kraft gab und sie innerlich stärkte. Und dabei gab es für Paulus gar keinen Zweifel, dass Gott diese Bitte erhören würde. Er war so begeistert, dass er schreiben konnte, Gott kann unendlich mehr, viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft oder der Heilige Geist, mit dem Gott in uns wirkt. Sein Geist ist es, der uns stark macht. So hat Paulus das erlebt und das erbittet er auch für die Gemeinde. Paulus hat das erlebt, dass der Geist stark macht zu bestehen. Er hatte viele Kämpfe in Ephesus, er war im Gefängnis, er musste sich gegen Irrlehren durchsetzen. Er hat den Geist erlebt, dass er ihn stark macht zu vertrauen. Zu vertrauen darauf, dass das wirklich gilt, was Jesus für uns getan hat, die Rettung am Kreuz. Der Heilige Geist hat ihn stark gemacht zu erdulden, Ungerechtigkeit und Verfolgung, zu lieben, den Nächsten, die Geschwister in der Gemeinde, die auch nicht immer alle leicht waren, und auch den Feind. Der Heilige Geist hat ihn stark gemacht, zu heilen, körperlich heil zu werden, seelisch heil zu werden, geistig heil zu werden. Er hat ihn stark gemacht, zu vergeben, sich selbst und anderen. Er hat ihn stark gemacht, zu überwinden, Zweifel und Anfechtungen, Sucht und Stolz. Und später im Epheserbrief schreibt er davon, dass wir umkämpft sind von den Mächten der Finsternis, aber dass wir den Heiligen Geist zur Seite haben. In all dem sind wir nicht allein. Gott stellt uns seinen Heiligen Geist zur Seite. Ist das nicht fantastisch? Auch damit zu rechnen, kann unser Glaubens- und Gebetsleben richtig auffrischen. Mir geht das manchmal so, wenn ich im seelsorglichen Gespräch bin. Dann erlebe ich, dass ich im tiefen Vertrauen zu Gott beten kann. Manchmal in der Stille, dass der andere das gar nicht mitbekommt. Aber dass ich so einen Zugang zur Kraft Gottes bekomme. Und da hat das Gebet dann so eine ganz andere Tiefe und Dichte, wie sie leider nicht immer da ist bei mir. Aber solche Erfahrungen motivieren mich, weiter zu beten. Und bei Paulus finde ich noch ein drittes. Begeistertes Beten entsteht durch Begeisterung über Jesus Christus. Ich lese nochmal Vers 17 und 19. Ich bitte ihn, Gott, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Schon in den vorangehenden Kapiteln hatte Paulus total erfüllt davon geschrieben, was wir mit Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Dass er durch seinen Tod am Kreuz uns von unseren Sünden erlöst hat, dass wir seither versöhnt mit Gott leben können, dass wer Jesu Rettung annimmt, wieder vereint ist mit dem Vater und zudem verbunden mit allen anderen Glaubenden und dass uns durch Jesus das himmlische Zuhause vererbt wurde. Was Paulus jedoch hier ganz besonders begeistert, das ist, dass Jesus durch den Glauben in unseren Herzen lebt. Dass der auferstandene Sohn Gottes höchstpersönlich Wohnung in uns nimmt. Dass da ein Tausch stattfindet. Die Sünde als dauerhafte Untermieterin fliegt raus und Jesus Christus zieht ein. Aber nicht als Untermieter, sondern als Hausherr. Jesus will und soll in unseren Herzen wohnen. Also in der Mitte unserer Person, da wo alle Fäden zusammenlaufen. Er darf nun sagen, was und wie wir reden, was wir tun sollen und was besser nicht und was wir denken. Wir nehmen Jesus auf, indem wir ihm in unser Leben hineinbitten, uns von ihm retten lassen, ihm das Kommando übergeben, auf sein Wort hören, sein Mahl genießen und ihm vertrauen. Und er bringt als Einrichtung seine Liebe mit. Seine Liebe zu Gott, zu den anderen und zu uns. Je mehr wir ihm erlauben, alle Zimmer unseres Lebenshauses damit auszufüllen, desto tiefer werden wir selber in dieser Liebe verwurzelt und gefestigt sein. Wie eine Pflanze, die tief ihre Wurzeln in ein gesundes Erdreich streckt, sollen wir unsere Lebenswurzeln in die Liebe Jesu wachsen lassen. Wir sollen seine hingebende Liebe aufsaugen, von ihr durchströmt werden, bis schließlich an uns selber gute Früchte wachsen. Wer in dieser Liebe gegründet ist, der ist auch gut gerüstet vor den Stürmen, die auf uns zukommen in unserem Leben. Da mag es manches geben, was an uns zerrt. Da kann es mächtig finster um uns werden, da können wir auch mal im Regen stehen. Aber nichts kann uns von der Liebe Gottes durch Jesus Christus trennen. Im Gegenteil, wir sind angeschlossen an die unermessliche Liebe, mit der Jesus Christus uns liebt, die er zu uns hat. Und wir sind durch ihn verbunden mit der unerschöpflichen Fülle der Lebensmacht Gottes. Paulus betet darum, dass auch seine Mitchristen in Ephesus von Jesus und seiner Liebe erfüllt werden. Denn wirkliche Erfüllung unseres Lebens finden wir nur, wenn wir erfüllt sind. Wo wir das erfahren, da fällt uns dann auch das Beten nicht mehr schwer. Wann hast du das letzte Mal so für dich erlebt, erfüllt zu sein von Jesus? Mir ging das so, als mir in einer Gebetszeit jemand die Hand aufgelegt hat, dass ich spürte, jetzt lebt Jesus in mir, jetzt kommt er in seiner Fülle zu mir. Noch eine letzte Beobachtung zum Text. Begeistertes Beten entsteht durch Begeisterung über die Gemeinde. Paulus war von der Gemeinde in Ephesus begeistert. Ich weiß nicht, ob wir seine Begeisterung wirklich geteilt hätten. Denn wenn wir mal einen Blick so in die Kapitel 4 bis 6 legen, dann werden wir merken, die Gemeinde in Ephesus war keine Vorzeigegemeinde. Das neue Leben als Christ mussten viele erst noch einüben. Paulus musste sie ermahnen, die alten Lebensweisen wirklich hinter sich zu lassen. Noch nicht jeder hatte sich von Lüge, von Zorn, von Diebstahl, Streit, Unversöhnlichkeit, ja von Unsittlichkeit, Trunkenheit getrennt. Das war sicher auch nicht das, was Paulus so vom Hocker riss. Aber anstatt die Gemeinde dafür zu kritisieren, das machen wir ja auch gerne, ne? So sagen, was nicht gut läuft, da faltet er die Hände und betet für diese Gemeinde. Und das, was ihn für die Gemeinde brennen ließ, war, dass die Christen in der Gemeinschaft eine viel bessere Chance hatten, aus der Theorie Wirklichkeit werden zu lassen, als Solochristen. In einer Gemeinde eingebunden zu sein, das half ihnen, das, was sie vom Evangelium hörten, nun auch in die Tat umzusetzen. Das gelingt gemeinsam ja auch viel besser als allein. Im Mitchristen finde ich jemanden, der mich begleitet, wo Veränderung nötig ist, der mir weiterhilft, mit mir betet und mich notfalls auch mal korrigiert. Um im Glauben zu wachsen, brauche ich die anderen. Ich habe da sofort eine ältere Christin vor Augen, die schon manchem Glaubensanfänger so zu einer Stütze geworden ist. Eine Frau mit offenen Ohren, mit einer offenen Tür und vor allen Dingen mit einem ganz weiten, offenen Herzen. Durch sie konnte schon so mancher den Segen von Gemeinde erfahren. Und der Wert von Gemeinde zeigt sich auch darin, dass ich gerade durch die und mit den anderen lerne, wie groß der Reichtum Gottes für uns ist, wie viel Liebe Jesus Christus zu uns hat, wie ich von dieser Liebe ergriffen werde und selbst dann zur tätigen Liebe finde. Wörtlich steht hier im Grundtext: Gemeinsam mit allen Heiligen können wir begreifen, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Welche geistliche Wahrheit dahinter steckt, empfinde ich zum Beispiel, wenn wir gemeinsam Gott loben im Lobpreis. Wenn ich Gott gemeinsam mit anderen anbete, ihm singe, dann komme ich ihm viel schneller näher, empfinde seine Liebe deutlicher, als wenn ich das alleine tue. Und so geht es mir auch, wenn ich gemeinsam mit anderen etwas für Jesus unternehme, im diakonischen Einsatz oder wenn wir das Evangelium unter die Menschen bringen. Da, wo ich nicht allein unterwegs bin, da wird für mich dieses von Gott getragen werden, in seiner Nähe sein, irgendwie noch viel greifbarer als sonst. Da findet sich dann auch in der Regel sehr intensive Gebetsgemeinschaften. Meine Einstiegsfrage war: Was hilft uns, neue Begeisterung fürs Gebet zu gewinnen? An Paulus sehen wir, es beginnt mit der Begeisterung über Gott selber, setzt sich fort in der Begeisterung über den Heiligen Geist und Jesus Christus und es findet seinen Grund außerdem in der Begeisterung über die Gemeinde. All diese Begeisterung ist nicht machbar. Auch Paulus hat sie nicht selber produziert. Aber sie ist erbittbar. Paulus bat Gott darum für die Christen in Ephesus und sicher auch für sich selbst. Und das können und dürfen wir auch füreinander beten, dass Gott sein Feuer neu in uns entfacht. Damit sich das auch in der Woche fortsetzt für euch, habe ich 3 Angebote. Zum einen, nehmt doch das Angebot der Segnung wahr. Auch heute ist wieder jemand im Raum der Stille, der für euch da ist, mit euch betet und euch segnet. Zum anderen habe ich euch ein Arbeitsblatt vorbereitet, was ihr auch hinten mitnehmen könnt. Und als drittes, wenn ihr möchtet, ich habe ein paar Fotokarten gemacht, die ihr in eure Bibel legen könnt, mit dem Bild und der Meditation darauf. Ich möchte jetzt das tun, worüber ich gepredigt habe, nämlich mit euch beten. Lebendiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, du dreieiner Gott, ich preise dich, ich bete dich an, dass du ein Gott bist, der uns voranbringen will. Dass du ein Gott bist, der uns begegnen will, der uns seine Nähe geschenken will, der uns zeigen will, dass er da ist, der sich uns offenbaren will mitten im Alltag. Und so bete ich für uns als Gemeinde. Komm, komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Komm, Vater, zeig uns deine Größe. Komm, Jesus, lass uns staunen über deine Rettung. Und lass uns auch neu staunen über die Gemeinschaft, in die du uns hier hineingestellt hast. Amen.